SWR 2 Wissen.
Neuchâtel. Ein Workshop im Hotel Bulac am See. Gesponsert von einer Pharmafirma. Während die Teilnehmer im Restaurant auf Kosten des Sponsors ein leckeres Mittagessen verspeisen, beißt Professor David Klemperer in einen Apfel.
Der Apfel gehörte dem Hotel und den hat das Hotel mir freundlicherweise gerade zur Verfügung gestellt. Und das Brötchen werde ich mir gleich noch leisten können. Ich esse nicht auf Kosten der Pharmaindustrie.
Nicht nur sein Essen zahlt der Professor selbst, sondern auch die Anreise aus dem fernen Regensburg und die Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel. Er ist für einen 60-minütigen Vortrag hier, zu einem Thema, das ihm wichtig ist. Interessenkonflikte in der Medizin. Sponsor Interpharma, der Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz, bezahlt ihm dafür ein Honorar von umgerechnet 1.500 Euro. Doch Klemperer will das Geld nicht für sich.
Mir ist dieser Ausflug ein Teil meines Weihnachtsgeldes wert. Ich habe auf jegliche Zuwendung verzichtet und spende das Geld der Buku Pharma-Kampagne, einer Initiative, die sich auf sehr fundierte Weise mit Vorgehensweisen der pharmazeutischen Industrie in der dritten Welt, aber auch auf europäischer Ebene befasst.
Klemperer schwimmt nicht im Geld. Seine drei Kinder studieren im Ausland. Warum also lässt er sich seit mehr als 20 Jahren nicht einmal ein Mittagessen von Arzneimittelherstellern bezahlen?
Ich würde zwangsläufig dankbar sein müssen, wenn ich das Essen annehmen würde. Und ich möchte jegliche Gefühle von Dankbarkeit vermeiden. Ob ich das will oder nicht, wenn ich das Essen annehme, dann bin ich dankbar. Das ist ein Gefühl, was ich gar nicht steuern kann. Und das möchte ich vermeiden.
Über Interessenkonflikte in der Medizin von Martina Keller.
Was David Klemperer scheut, wie Papst Franziskus den Prunk, nennt die Wissenschaft einen Interessenkonflikt.
Ein Interessenkonflikt ist ein Zustand, eine Situation, in der es einen begründeten Anlass dafür gibt, dass die Neutralität einer Person beeinträchtigt ist. Dass sie in ihrer Beurteilung einer Situation, in ihrer Wahrnehmung einer Situation beeinflusst ist und dadurch ein verzerrtes Urteil entwickelt.
Der amerikanische Politikwissenschaftler Dennis Thompson hatte bereits 1993 ein Konzept von Interessenkonflikten verfasst, das heute international verbreitet ist. Interessenkonflikte sind nicht gleichzusetzen mit professionellem Fehlverhalten. Wenn etwa ein Klinikleiter Geld annimmt, um dann bewusst die vom Geldgeber gewünschte Entscheidung zu treffen, handelt es sich um Korruption. Interessenkonflikte wirken eher unterschwellig.
Wenn jemand mir ein Geschenk macht, dann habe ich den Drang, das zu erwidern. Ich sagte, ich habe den Drang, das ist ein Gesetz, was weltweit in allen Kulturen, bei allen Menschen verankert ist. Wir alle haben das Gefühl, haben den Drang, den Impuls, Wohltaten, die man uns verschafft, zu erwidern. Das ist ein hochfunktionaler Mechanismus, das hält Gesellschaften zusammen, das bringt die Menschen zur Kooperation, das schafft Vertrauen. Und es ist wirklich ein sehr schöner Mechanismus, ausgesprochen schön. Er kann aber auch eingesetzt werden als Waffe der Einflussnahme, wie das genannt wird, also als Mittel, um uns zu beeinflussen. An der Stelle ist das unschön und das einzige Mittel, um das zu verhindern, ist, sich keine Wohltaten zukommen zu lassen, sich nichts schenken zu lassen von denen, die dies als Waffe einsetzen.
Es geht um unsere Köpfe. Wir haben Angst bekommen um das, was in unsere Köpfe hineinkommt.
Thomas Lempert ist Chefarzt der Abteilung Neurologie an der Berliner Schlossparkklinik.
Es war mehr so ein wachsendes Unbehagen. Man unterhält sich bei den Kongressen mit vielen Kollegen und immer mehr äußerten, das kann nicht gut sein, wir haben Schlagseite in Richtung Pharmaindustrie. Man muss sich vorstellen, die großen Kongresse der Fächer, die viel Arzneimittel verschreiben, werden heute überwiegend von der Pharmaindustrie finanziert.
Und das möchte Lempert ändern. Wie Klemperer engagiert er sich im Fachausschuss für Transparenz und Unabhängigkeit der Deutschen Arzneimittelkommission. Die beschloss im Frühjahr 2014 strenge neue Regeln, um die Interessenkonflikte ihrer Mitglieder zu mindern. Im Herbst 2012 bereits startete Lempert die Initiative Neurology First.
Wir haben vor 2 Jahren einen Appell ins Internet gesetzt und alle Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Neurologie angeschrieben. Das waren damals etwa 7000 und ihnen gesagt, wir wollen in unserer Fachgesellschaft darauf hinwirken, mehr Unabhängigkeit zu erlangen und unabhängig von der Pharmaindustrie unseren gesamten Fortbildungskongress, unseren Jahreskongress zu organisieren und auch Leitlinien zunehmend unabhängig von der Industrie zu formulieren.
440 der heute 7500 Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Neurologie unterschrieben den Aufruf, darunter viele Chefärzte und Oberärzte. Die Initiative meldet erste Erfolge. Im März 2014 organisierten die neurologischen Chefärzte ihr jährliches Arbeitstreffen erstmals ohne Unterstützung der Pharmaindustrie. Wenig später veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft für Neurologie Richtlinien zum Umgang mit Interessenkonflikten. Die Regeln seien ein erster Schritt, aber nicht ausreichend, findet Neurology First. Die Industrie dürfe zum Beispiel weiterhin das Essen beim Jahreskongress bezahlen. Mancher Mediziner mag das Sponsoring nicht missen oder hält es sogar für notwendig, um die ärztliche Fortbildung zu sichern.
Ich glaube, es besteht keine Möglichkeit, Interessenkonflikte zu vermeiden.
Volker Trunier ist Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck.
Die Interessenkonflikte müssen offengelegt sein, das muss transparent sein für alle. Aber zum Beispiel ein wissenschaftliches Symposium geht heute nicht ohne die Unterstützung der Industrie, muss man ganz klar sagen. Die Kliniken haben das Budget nicht mehr, die Zuweisungen der Universität werden immer geringer. Das heißt, wenn wir hier eine Fortbildungsveranstaltung, selbst eine kleine, machen, und wir reden jetzt nicht von deutschen oder internationalen Kongressen, da braucht man die Unterstützung der Industrie, aber es muss eben eine Informationsveranstaltung bleiben und keine Werbeveranstaltung für das Produkt.
Er habe durchaus finanzielle Bindungen zu Herstellern, sagt Trunier, halte diese aber lose. Einen Beratervertrag mit einer bestimmten Firma oder gar Aktien besitze er nicht.
Generell habe ich die Sorge, dass man beeinflusst sein kann. Deshalb versuchen wir bei klinischen Indikationen, wo Firmen ein Produkt anbieten, möglichst nicht nur mit einer Firma zu verhandeln, sondern mehrere Firmen im Boot zu haben, um eben nicht einseitig nur die Produkte dieser einen Firma zu implantieren.
Viele Mediziner argumentieren wie Trunier. Wenn man finanzielle Bindungen an mehrere Hersteller habe, mindere das den Interessenkonflikt.
Das ist so, als würde ein Richter sagen, es ist ja nicht nur der Beklagte mein Bruder, sondern auch die Klägerin meine Schwester. Dadurch wird es nicht neutralisiert, sondern der Konflikt wird nur unübersichtlicher. Alle Hersteller drücken natürlich teure neue Produkte in den Vordergrund. Und was auf der Strecke bleibt, sind die offen gebliebenen Fragen, die alternativen Behandlungsmöglichkeiten, die Frage, wann behandelt man nicht.
Nicht behandeln? Das ist nicht im Sinn der Pharmaindustrie. Die Hersteller kümmern sich sogar um Probleme, bei denen unklar ist, ob sich überhaupt eine Krankheit dahinter verbirgt.
Vorzeitiger Samenerguss betrifft jeden fünften Mann und ist behandelbar. Lassen Sie sich von einem Arzt beraten. Nähere Informationen auf www.späterkommen.de, damit Sie die Liebe länger genießen können.
Der Fernsehspot und die empfohlene Webseite sind ein Service der Berlin Chemie AG. Die Firma vertreibt ein Mittel gegen den vorzeitigen Samenerguss, Ejaculatio precox, wie das unter Medizinern heißt. Der Wirkstoff Dapoxetin wurde ursprünglich als Antidepressivum entwickelt, doch mittlerweile kommt er wegen seiner Nebenwirkungen zum Einsatz. Laut Studien zögert Dapoxetin den Samenerguss um eine Minute hinaus. Diese Therapiemöglichkeit will Berlin Chemie nicht nur betroffenen Paaren näher bringen. Im Oktober 2013 sponserte die Firma, gemeinsam mit anderen Firmen, eine Fortbildung für Hausärzte und Internisten in Berlin. Der Allgemeinmediziner Niklas Schurich aus Rastatt erinnert sich an eine später korrigierte Version des Einladungsflyers.
Da steht dann hier direkt runter 9:45 Uhr, Ejaculatio precox, 1-2-3 schon vorbei. Ein Beitrag der Firma Berlin Chemie AG.
Ärzte sind verpflichtet, sich weiterzubilden. Und die dafür zertifizierten Veranstaltungen müssen frei von wirtschaftlichen Interessen sein. Der zitierte Flyer allerdings klingt nach Marketing. Die Ärztekammer Berlin wird hellhörig und entsendet einen Vertreter in das Seminar. dem klingeln die Ohren. Nur 38% der Hausärzte gegenüber 97% der Urologen würden den Wirkstoff Dapoxetin verschreiben, beklagt der Referent beim Thema vorzeitiger Samenerguss. Ein Grund, warum wir uns hier treffen. Später wertet die Ärztekammer die Vortragsfolien der Veranstaltung aus. Ergebnis: Mehrere Vorträge entsprechen nicht den Anforderungen.
Die Ärztekammer Berlin hat aber jetzt in der Zertifizierung nachträglich eben schwerwiegende Fehler festgestellt, sowohl inhaltlich als auch administrativ, und deshalb nachträglich diese Punkte aberkannt. Das heißt, die Kollegen, die den Fortbildungsnachweis einreichen, kriegen dafür keine Punkte.
Ein peinliches Ergebnis für die Sponsoren und Veranstalter. Ein Ärgernis für die 152 Teilnehmer des Seminars. Und das Berliner Beispiel ist wohl kein Einzelfall. Allgemeinmediziner Schurich beobachtet den Fortbildungsmarkt für die Initiative MEZIS. Die Abkürzung steht für »Mein Essen zahle ich selbst«.
Wir schätzen 80%, also das sind die Zahlen aus den USA, 80% der Fortbildungen werden direkt oder indirekt von Pharmafirmen gesponsert. Es gibt also leider relativ wenig unabhängige Fortbildungen, obwohl eigentlich ja die Ärztekammern oder auch die Krankenkassen oder eben die Player schon Interesse haben sollten, dass man diese Fortbildungspunkte auch produktneutral, objektiv erwerben kann.
Eine simple Maßnahme könnte den Pharmaeinfluss zumindest zurückdrängen.
Ein Gedanke wäre zum Beispiel, dass die Ärztekammern eine umgedrehte Diskriminierung machen und sagen, wir zertifizieren pharmafreie Veranstaltungen doppelt so hoch. Wir geben denen doppelt so viele Punkte und wir fördern die, weil die machen letztendlich ja einen guten Job. Da gibt es schon Ansätze, die jetzt schon diskutiert werden, die aber auch jetzt in den Gremien endlich mal wahrgenommen werden müssen.
Mein Name ist Klaus-Peter Görlitzer. Ich bin Journalist und Redakteur der Zeitschrift Bioskop.
Zu Besuch bei einer Initiative, die etwas Licht in das Dickicht des Pharma-Sponsorings zu bringen versucht. Seit April 2014 veröffentlicht der gemeinnützige Verein Bioskop auf seiner Webseite einen sogenannten Transparenzkalender.
Da listen wir auf Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte, Apotheker und andere Heilberufler. Und wir zeigen nicht nur, welche Veranstaltungen es jeden Tag in Deutschland gibt, sondern unser Hauptaugenmerk liegt darauf, wie die Finanzierung dieser Veranstaltung aussieht, insbesondere welche Beiträge Pharmafirmen leisten. Und da haben wir festgestellt, dass sehr viel Geld im Spiel ist von Pharmaunternehmen, viel mehr Geld, als wir uns vorstellen konnten, obwohl wir ja diesen Bereich schon seit Jahren beobachten.
Ausgangspunkt der Bioskop-Recherche ist eine Selbstverpflichtung der forschenden Arzneimittelhersteller. Gemäß dem Kodex für medizinische Fachkreise müssen Hersteller seit mehreren Jahren offenlegen, welche Veranstaltungen sie mit welchen Beträgen für welche Gegenleistungen unterstützen. Ein Highlight des Transparenzkalenders ist die Rubrik Bestseller 2014.
Mit Bestseller haben wir in unserem Bioskop-Kalender die Veranstaltung gekennzeichnet, die am meisten Sponsorgelder einnehmen von Pharmaunternehmen. Drei Ausrufezeichen stehen für Fortbildungsveranstaltungen, die mit 1 Million Euro oder mehr durch Pharmaunternehmen finanziell unterstützt werden. Zwei Ausrufezeichen besagen, dass 500.000 Euro oder mehr gezahlt werden. Ein Ausrufezeichen bedeuten 100.000 Euro oder mehr.
Besonders umworben sind die Neurologen. Die Neurowoche 2014 in München kommt bei Bioskop auf 3 Ausrufezeichen und hätte locker 4 verdient. Denn die Industrie zahlte für das Forum von Neurologen, Neuropädiatern, Neurochirurgen und Neuroradiologen rund 2 Millionen Euro.
Ich glaube, dass die Industrie in der Fortbildung überhaupt keine Rolle spielen darf.
Thomas Lempert, der Neurologe aus Berlin.
Ärzte sind ohnehin verpflichtet, sich fortzubilden und können das aus eigener Tasche bezahlen und haben dadurch eine wesentlich höhere wissenschaftliche Qualität der Fortbildung, wenn da Firmeninteressen überhaupt keine Rolle spielen. Und es wird so sein, dass die unabhängige Fortbildung erst dann auf die Beine kommt, wenn die gesponserte Fortbildung verschwindet. Im Augenblick haben wir den Freibier-Effekt. Alle gehen dahin, wo einem die Anreise und die Unterkunft und noch alles Mögliche bezahlt wird.
Wenn man sagt, wir trennen das ganz strikt und arbeiten eigentlich nicht zusammen, dann kappt man jedes kreative Potenzial, jede Möglichkeit der Zusammenarbeit und verkennt, dass es einen Informationsaustausch geben muss.
Birgit Fischer ist Hauptgeschäftsführerin des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller und damit die oberste Pharmalobbyistin im Land. Eine erstaunliche Karriere für eine ehemalige SPD-Gesundheitsministerin und Vorstandsvorsitzende der Barmer GEK.
Die Industrie ist darauf angewiesen, auch für die Forschung und Entwicklung Hinweise aus der Versorgung zu bekommen von der Ärzteschaft. Und umgekehrt ist der Arzt dringend darauf angewiesen, die Informationen aus der Industrie zu bekommen. Welches Wissen rund um das Arzneimittel gibt es denn?
Wir brauchen das Firmengeld nicht, wir brauchen auch das Firmenwissen nicht. Es geht um publizierte wissenschaftliche Daten, die können wir viel besser bewerten ohne die Hilfe der Industrie.
Man kann nicht automatisch unterstellen, dass die Pharmaindustrie ja nur daran interessiert ist, Geld zu verdienen. Die sind darin interessiert, auch an Evidenz. Sie sind auch daran interessiert, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu nutzen für ihre Arbeit. Also es gibt schon ein wechselseitiges Sachinteresse und nicht immer nur ein unterstelltes Interesse. Es gibt ein gemeinsames Sachinteresse.
Mit dem Sachinteresse ist es allerdings so eine Sache, wenn Interessenkonflikte im Spiel sind. Britische Forscher haben kürzlich untersucht, wie sich finanzielle Interessen auf Publikationen auswirken. Es ging um die Bewertung von Medikamenten, die zur Vorbeugung oder Behandlung der Grippe eingesetzt werden. 26 systematische Überblicksarbeiten mit insgesamt 37 Bewertungen wurden in die Untersuchung eingeschlossen. Ergebnis? Das Urteil der Autoren mit finanziellen Interessenkonflikten fiel in 7 von 8 Fällen positiv aus. Das der unabhängigen Autoren nur in 5 von 29 Fällen.
Wir erleben immer wieder, dass es also Mutmaßungen gibt, Verdächtigungen gibt. Und dem kann man nur begegnen, indem man sagt, wir zeigen euch, ihr könnt reinschauen und könnt sehen, was es hier an Beziehungen gibt, was es an Zuwendungen gibt, welche Kosten erstattet werden, welche nicht.
Transparenzinitiative nennt die Pharmaindustrie ihren jüngsten Vorstoß, mit dem sie wohl einem Gesetz wie dem des amerikanischen Sunshine Act zuvorkommen wollte. Gemäß Sunshine Act müssen Firmen seit 2014 über Zuwendungen an Ärzte und bestimmte Krankenhäuser einmal jährlich den US-Behörden berichten. Der in Europa beschlossene neue Transparenzkodex hat den Charakter einer Selbstverpflichtung und soll erstmals 2016 umgesetzt werden. Allerdings gilt die Pflicht zur Transparenz nicht uneingeschränkt. Zuwendungen an Ärzte werden nur dann öffentlich gemacht, wenn diese einwilligen. Außerdem werden Zahlungen für klinische Studien nur zusammengefasst veröffentlicht, ohne die Zuwendungen für einzelne Ärzte oder Kliniken offenzulegen.
Wenn man hier im Detail veröffentlichen würde und das ins Internet stellt, dann wären das Informationen, die man an den Wettbewerber, an andere Unternehmen im Grunde also preisgibt. Und das ist der Grund, warum es hier einen besonderen, in diesem Sinne, Schutz geben muss. Man stellt es nicht ins Internet öffentlich zur Verfügung, weil es einfach diesen Wettbewerbsschutz in dem Sinne gibt.
Eine wichtige Gruppe mit Interessenkonflikten spielt weder im Sunshine Act noch im europäischen Transparenzkodex eine Rolle. Dabei zielt das Marketing von Pharmaunternehmen und Medizintechnikherstellern selbstverständlich auch auf Journalisten.
Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Neurochirurg.
Volker Tronier, der Neurochirurg aus Lübeck, referiert bei einem Presseworkshop der Firma Medtronic. Es geht um Stimulationssysteme, die zum Beispiel bei anhaltenden Schmerzen nach einer Rückenoperation eingesetzt werden.
Und der zweite Teil des Vortrags möchte ich Ihnen noch eine Neuentwicklung vorstellen, nämlich die neuen sogenannten MR-konditionalen Rückenmarkstimulationssysteme, mit denen es jetzt möglich ist, Patienten in ein Ganzkörper-MRT zu legen, was also bislang eben nicht möglich war.
Eine Mitarbeiterin von Medtronic lässt einen Prototypen durch die Reihen wandern. Die Neuentwicklung besitzt ein Alleinstellungsmerkmal. Es handelt sich um den ersten Rückenmarksstimulator, mit dem Patienten ohne Gefahr in einem Magnetresonanztomographen untersucht werden können. Bislang war das nicht möglich, weil man fürchtete, das Implantat könnte durch die großen Magnetfelder zu stark erhitzt werden. Die Konkurrenz hat Vergleichbares, zum Zeitpunkt des Presseworkshops, noch nicht im Angebot.
Und jetzt gibt es eben dieses neue Elektrodensystem und das ist ganz clever. Wie ein Blitzableiter gibt es hier jetzt einen Wärmeableiter, der die Hitze aus der Spitze nimmt und über die gesamte Elektrode verteilt. Und dann sieht das eben so aus, das ist die alte Elektrode, so ist die neue. Alles ist ein bisschen wärmer geworden, wie Sie sehen, aber eben erreicht nicht die kritischen Temperaturen.
Es ist der 4. halbstündige Vortrag an diesem Tag.
Ja, damit bin ich auch ich fertig. Dankeschön.
Nach der anschließenden Diskussion ist der inhaltliche Teil des Workshops auch schon beendet. Doch den Journalisten wird mehr geboten als nur medizinische Information.
Ja, erstmal herzlich willkommen im Park. Ich bin der Jürgen Reine. Knapp 2 Stunden wird die ganze Sache dauern. Ein bisschen Strapazen sind auch dabei. Wir gehen ja zum Hochofen ganz nach oben. Ne? Ich denke, gut gefrühstückt haben sie alle und kann ja nichts passieren. Ne? Also okay.
Medtronic hat einen Shuttle gemietet, der die Teilnehmer vom Tagungshotel in Düsseldorf zum Landschaftspark Duisburg-Nord und wieder zurückbringt. Auf dem Programm steht eine Besichtigung samt Führung und Hochofenbesteigung. Aber damit noch nicht genug.
Das war, ich denke, schon ein Zufall, dass dieses Wochenende jetzt auf den japanischen Tag am Samstag in Düsseldorf fiel. Und weil es eben ein japanischer Tag war, an diesem Samstag gab es abends ein japanisches Menü in dem Hotel.
Margret Brassus ist Hörfunkjournalistin aus Süddeutschland. Eine erfahrene Kollegin, die auch schon investigativ gearbeitet hat.
Es gab als Vorspeise Sushi, Omakase, also verschiedene rohe Fischsorten mit einer scharfen Uagi-Soße vom Aal und auch mit Reisbällchen. Dann gab es einen ersten Hauptgang gegrilltes Schwarzfederhuhn, das war sehr lecker. Auch mit einer scharfen Soße, Teriyaki und auch jungen Lauch dazu, ein bisschen Gemüse. Zweiter Hauptgang, das war Wagyu Beef, also bestes Rindfleisch vom Koba-Rind mit Eigelb und Trüffeln und mit Weißkohl. Also auch das wirklich sehr fein, habe ich nie vorher gegessen, Koba-Rind, nie davon gehört. Und zum Nachtisch bekamen wir dann Mango-Mousse mit Litschis und Ingwer und Chili gewürzt und angerichtet. Das war alles sehr, sehr lecker.
Warum wenden wir diese reine Informationsveranstaltung in ein bisschen Rahmenprogramm ein? Gut, letztendlich sind das natürlich auch Plattformen, wo man in ein bisschen ungezwungenerer Atmosphäre jenseits der Fachvorträge einfach nochmal einen Diskurs pflegen kann.
Medtronic-Pressesprecher Holger Storks.
Natürlich stellen solche Veranstaltungen auch für uns eine Plattform einfach dar, uns als Unternehmen im Bekanntheitsgrad, auch in unserer Reputation, in der Medizintechnik-Szene, in der Journalistenszene zu präsentieren. Das ist natürlich klar und vielleicht gehört das so ein bisschen mit zur Markenpflege, zum Beziehungsmanagement.
Beziehungsmanagement.
Dass man eben den Teilnehmern auch ein gutes Gefühl mit auf den Weg geben will, dass insgesamt die Veranstaltung eben eine runde gelungene Veranstaltung war, dass man gute Gespräche geführt hat in einem positiven, angenehmen Rahmen.
Angenehm war natürlich, dass alles vorbereitet und organisiert war. Bahnfahrt wurde bezahlt, gar keine Sache, kein Problem. Die Unterkunft war Spitzenklasse, einmalig am Hafen in Düsseldorf. Und das Hotel war toll, der Service war toll, die Angebote. Also das war schon so ein Rundum-Wohlfühl-Paket. Das nimmt man gerne mit.
Die Autorin dieses Beitrags hat auf das Vier-Gänge-Menü diesmal verzichtet. Anreise und Unterkunft bezahlte ihr Auftraggeber. Allerdings hat auch sie bei anderer Gelegenheit schon auf Kosten der Pharmaindustrie gespeist und übernachtet und sogar ein Honorar angenommen für einen Vortrag über Interessenkonflikte im Medizinjournalismus. Sind solche Zuwendungen von der Industrie ganz unbedenklich? Das glaubt offenbar nicht mal Hersteller Medtronic. Im Juni 2012 hat das Unternehmen weltweit gültige Regeln für die Bewirtung von Ärzten erlassen. Demnach dürfen die Ausgaben einen Betrag von 60 Euro pro Person pro Tag nicht überschreiten, Getränke eingeschlossen. Allein das Vier-Gänge-Menü im 5-Sterne-Hotel Hyatt Regency Düsseldorf hat aber bereits 75 Euro pro Person gekostet, Getränke noch nicht mitgerechnet. Wieso gelten die Medtronic-Regeln nicht für den Umgang mit Journalisten?
Die Handhabung von Aufwendungen wird bei uns, bei Medtronic, über die Business Conduct Standards oder kurz BCS geregelt. Gegenstand sind die Aufwendungen, die zum Beispiel rund um die Bewirtung von Ärzten und sonstigen Mitarbeitern medizinischer Einrichtungen entstehen, also sprich unserer originären Kunden. Und diese BCS, also dieser Business Conduct Standard, umfasst in seinem Anwendungsbereich eben nicht die Aufwendungen, die wir rund um Presseveranstaltungen ansetzen.
Zusammengefasst heißt das wohl: Die Regeln gelten nicht für Journalisten, weil sie für Ärzte gelten und nicht für Journalisten. Übrigens verbieten die Business Conduct Standards auch Stadtrundfahrten oder Führungen im Zusammenhang mit Kundenbewirtungen.
Glauben Sie denn, dass so eine Art Wohlfühlpaket, hatten Sie gesagt, wie die Firma es angeboten hat, möglicherweise Kollegen in der Berichterstattung beeinflussen könnte, also zum Positiven hin?
Das kann ich nicht einschätzen. Das weiß ich nicht. Ich kann da tatsächlich nur von mir ausgehen. Ich habe da keinerlei Anlass gesehen, mich da irgendwie beeinflussen zu lassen. In einen Konflikt komme ich ja nur, wenn ich mich genötigt sehe, von irgendeiner Seite oder Instanz jetzt so zu berichten, wie es ein Interessent möchte. Das ist für mich aber völlig außen vor, weil mein Auftraggeber sind nicht Pharmaunternehmen oder eben ein Medizinprodukthersteller, sondern eine Wissenschaftsredaktion. Also für mich ist das, steht das gar nicht zur Debatte.
Nur eine der befragten Kolleginnen sieht ein Risiko der Beeinflussung. Einladungen generell abzulehnen, hält aber auch sie für eine schlechte Regel. Man wolle ja möglichst viele Informationen sammeln und Kontakte knüpfen. Eine andere Journalistin antwortet, Reisekosten würden doch nicht nur bei Medizinseminaren übernommen. Vielleicht sollten sie diesbezüglich bei der Autoindustrie sowie im Beauty-Sektor recherchieren. Ein Risiko der Beeinflussung sieht sie nicht.
Das Gefühl ist trügerisch,
findet Sozialmediziner David Klemperer.
Wir wissen sogar, dass diejenigen, die das Gefühl haben, nicht beeinflusst werden zu können, dass genau diese Personen besonders beeinflussbar sind, weil sie einfach keine Schutzmechanismen gegen die Beeinflussung aufbauen. Es gibt Schutzmechanismen, die allerdings nur bedingt wirksam sind. Aber wenn man nicht einmal diese Schutzwelle aufbaut, dann droht eine umso stärkere Beeinflussung.
Journalisten dürften kaum immun sein gegen Mechanismen, deren Wirksamkeit bei Ärzten durch zahlreiche Studien belegt ist. Schon kleine Geschenke an Medizinstudenten führten zu einer positiveren Haltung gegenüber den beworbenen Substanzen. Dies belegte 2013 eine Befragung von mehr als 1000 Studenten an deutschen Universitäten. Ärzte, die hohe Verschreibungskosten verursachten, empfingen öfter Vertreter von Pharmafirmen. Und wer enge Industriekontakte hatte, neigte eher dazu, Medikamentenrisiken zu verharmlosen, zu Lasten der Patienten. Was also tun? David Klemperer.
Ich denke, dass im Medizinbereich die Problemlösung einfach ist und darin besteht, dass die Industrie kein Sponsoring gegenüber der Ärzteschaft betreibt und dass auf der anderen Seite die Ärzte erklären, dass sie sich nicht unterstützen lassen von der Industrie in Bereichen wie Fortbildung und in der Ausrichtung von Kongressen und im Verfassen von Leitlinien, also in all diesen Bereichen. Interessenkonflikten beugt man vor, indem man sie vermeidet.